Der HRW-Podcast der Wissenschaft. In dieser Folge: Strategische Rohstoffe der Zukunft. Warum Recycling so herausfordernd ist. Hallo und herzlich willkommen beim HRW-Podcast der Wissenschaft. Mein Name ist Olaf Brinkmann, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir starten heute in unsere neue Staffel, in die vierte. Ihr wisst ja, hier in diesem Podcast sprechen wir über so spannende Sachen wie Exoskelette, Roboterhunde oder auch automatisiertes Fahren. Ihr erfahrt, woran HRW-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen. Heute haben wir ein weiteres richtiges Zukunftsthema. Und zwar geht es um Rohstoffe und wie wir sie aus unseren Produkten retten können, damit sie nicht verloren gehen. Sie sollen in den Kreislauf zurück. Und dabei sprechen wir auch über strategische Rohstoffe der Zukunft. Was das ist, das weiß mein Gast. Es ist Professor Dr. Saulo Henrique Freitas Seabra da Rocha. Er arbeitet am Institut Energiesysteme und Energiewirtschaft der HRW. Hallo, Herr Professor Seabra, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Zu Beginn wie immer die Frage, wollen wir Sie oder Du sagen?
Ja, bleiben wir bei Du, oder?
Sehr, sehr gerne. Saulo, ich bin der Olaf. Unsere Hörerinnen und Hörer wollen dich gerne kennenlernen und deswegen machen wir jetzt erstmal ein kleines Spiel. Ich stelle dir ein paar Fragen und du wählst zwischen zwei Antworten, okay?
Okay.
Frühstück im Café oder zu Hause?
Zu Hause.
Camping oder Hotelübernachtung?
Ah, Hotel.
Mhm. Steak oder Sushi?
Oh, Steak.
Da bin ich dabei. Saulo, erzähl erstmal, seit wann bist du denn an der HRW?
Ich bin genau, ja, seit Oktober 2011.
Mhm. Und du hast in Brasilien studiert. Was hat dich nach Deutschland gezogen? Wie bist du hergekommen?
In Brasilien habe ich Metallurgie studiert und war sehr aktiv in diesem Bereich Reststoffverwertung, alternative Energie. Und es gab eine Stipendien hier in Deutschland für ein Aufenthaltssemester im Rahmen von meinem Master. Und später wieder zum Promotion mit einem Stipendium von der AD. Ja, ein Grund war im Bereich Umwelttechnik, Recyclingtechnik und solcher Aspekt war Deutschland immer führender, ne? Und das war hier eine gute Zusammenarbeit. Mein Thema hat hier gepasst und mein Lehrgebiet hat auch gepasst.
Und heute leitest du den Studiengang Energie- und Umwelttechnik. Welche Berufe ergreifen denn Studierende, wenn sie fertig sind in deinem Fach mit dem Studium?
Das geht von Energieversorger, erneuerbare Energie, Umweltabteilung von Unternehmen, Umweltämter, Forschungseinrichtungen. Ich habe Studien auch bei Dekommissionierung von Atomkraftwerk. Die Studien, die bei uns anfangen, haben keine Schwierigkeit, einen Job zu finden.
Und du bist selber Verfahrensingenieur. Was genau macht jemand mit diesem Beruf?
Verfahrenstechnik ist diese Fähigkeit, Stoffen umzuwandeln. Ne? Und ich sage ganz oft, wir sind wie Bäcker oder Bäckerin oder Köcher. Wir nehmen Rohstoffen und machen was Neues. Als kleiner Beispiel, meine Spezialität als Metallurge war von Eisenerz Stahl zu produzieren. Oder auch, was ich sehr lange mache, auch inklusive meine Forschung jetzt, sind Versuche von Reststoffen was zurückzugewinnen. Wie alte Handys oder Elektrogeräte. Das ist immer Stoffumwandlung. Wie können wir von Stoff A zum Stoff B oder können wir ganz neue Sachen machen?
Hast du mal eine Zahl, wie viele Rohstoffe können wir denn heute inzwischen retten?
Momentan ist sehr mau. Es gibt Forschung, die sagt, die 0,5%, es gibt Forschung, die sagen, die 1%, andere sagen, die 2%. Das heißt, das Potenzial ist riesig. Ne? Momentan wird sehr wenig gemacht.
Welche Stoffe erwischen wir mit dem Recyclingnetz gut und welche flutschen da noch durch?
Blei ist der Nummer 1. Eisen, wir sammeln die Sachen immer sehr gut, 25-30%. Was flutscht extrem? Seltene Erden, Neodymium, Cerium, das verlieren wir alle. Ein kleines Beispiel, Aluminium, das sehr gut recyceln. Aber wir reden von Aluminiumteilen, die größer sind und schwer. Diese ganz kleinen Folien von Tetra Pak, Joghurtbecher und so weiter, verlieren wir. Das geht in die Müllverbrennungsanlage und das wird verbrannt und alles in der Müllverbrennungsanlage Schlacke. Und diese Schlacke wird einfach deponiert.
Warum ist das so? Was ist dann die größte Herausforderung beim Recyceln?
Die große Herausforderung beim Recyceln ist die Vielfältigkeit von Stoffen, die in einem Produkt sind. Wenn du den Werkzeugkoffer von der Opa oder von der Uropa gucken durfst, das war da drin. Stahl und Holz. Ne? Schrauben drehen, ein Holzgriff und ein Stahlteil. Nur Pfeile, Sägen und so weiter. Wenn wir jetzt einen Werkzeugkoffer reingucken, da drin als kleines Beispiel Akkuschrauber, da sind hunderte von Elementen drin. Verschiedene Stahllegierungen, verschiedene Kunststoffe, Kunststoffe, die weicher sind, Kunststoffe, die härter sind. Die Komplexität ist immens geworden.
Wenn jetzt Altgeräte recycelt werden, wie muss ich mir das vorstellen? Nimmt da jemand einen Fernseher, ein Radio oder eben den Elektroschrauber per Hand auseinander oder funktioniert das maschinell? Wie ist das im Moment?
Es gibt momentan zwei Wege. Es gibt eine Reihe von Flachbildschirmen, die bestimmte Baujahr mit giftigen Elementen verunreinigt sind. Und diese Bildschirme müssen extra per Hand auf eine Maschine gestellt, wo dieser Bildschirmteil, wo schädlich ist, abgesaugt wird. Und das wird meistens per Hand auseinandergeschraubt. Mit sehr großem Aufwand und zeitintensiv. Die andere Alternative, die gibt, ist eine sogenannte Querstromzerkleiner oder eine Kettenzerkleiner. Das ist ein ganz großer Mixer mit einer Kette, darunter statt eine Rotor, ein Messer. Und diese Kette haut alles kaputt. Und nachdem diese alle Geräte kaputt gemacht werden, wird versucht, das zurückzuholen. Und das funktioniert nicht so gut. Ne?
Okay. Aber du leitest ja auch das Circular Digital Economy Lab, ein Demonstrations- und Forschungslabor. Und hier habt ihr eine Anlage, die die eingesetzten Materialien erkennt und vorsortiert. Was ist da anders?
Meine Hypothese war, dass wir mit moderner Technologie, die aktuell bezahlbar sind, diese Herausforderung nehmen können. Und in Ziedel sind sehr viele Stufen. Und es gibt die Stufe von der Erkennung von den Objekten. Wir schaffen das, durch Sensorik ein 3D-Bild zu generieren. Das ist der Teil 1. Der Teil 2 ist, mit diesem neuen Objekt muss dieser Roboter jetzt das bewegen und eine Röntgenkamera machen. Durch Röntgenstrahlung können wir erkennen, wo mein Getriebe ist, wo mein Motor ist, wo meine Batterie ist und so weiter. Und dann unser Computersystem generiert auch einen Bearbeitungsweg und gibt weiter an den nächsten Roboter. Der zweite Roboter schneidet das in Fraktionen. Ne? Dann kriegen wir eine Fraktion, sind nur Motoren. Eine andere Fraktion sind nur die Getriebe. Eine andere Fraktion ist nur die elektronische Teil im Griff. Und durch diese Vortrennung schaffen wir relativ saubere Fraktionen. In diesem Motor ist Kupfer und diese Neodymium vom Magnet da drin. Und früher war relativ wenig, ein kleiner Anteil, wenn durch die ganze Akkuschrauber berechnet wird. War beispielsweise Kupfer war um 7%. Zu wenig, um ein Verfahren zu machen, wo dieser Kupfer sauber rausgenommen wird. Aber jetzt ist der Kupfer nur in dieser Motorfraktion. Und das geht schon Richtung 30%. Das lohnt sich schon, diese Kupfer zurückzugewinnen. Mhm.
Wann wird eine solche Anlage Standard sein und eingesetzt werden im Alltag?
Sagen wir, von all diesen Schritten, wir sind bei 99%. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir schon so weit sind, wie wir eine Anlage industriell einsetzen können. Aber wenn genug Ressourcen da sind, kriegen wir theoretisch in 2 Jahren.
Was könnten denn Gerätehersteller und Produktdesigner machen, damit es einfacher wird, solche Recyclinglösungen umzusetzen?
Das ist ein wichtiger Punkt. Circular Economy, theoretisch reden wir von Kreislaufwirtschaft. Aber wir nutzen diesen englischen Begriff, weil die Ziel ist, ein bisschen breiter zu machen. Kreislaufwirtschaft ist sehr viel auf Recycling fokussiert. Und Circular Economy haben wir einen wichtigen Block, heißt Rethink. Das heißt, neue Denken von dem Produkt. Manchmal die legen welche Teil so nach miteinander, die wir nicht trennen können. Eine kleine Geschichte der Batterie und diese Platine von der Batterie. Ne? Ist meistens diese Platine, wo die Batterie steuert, an die Zellen geklebt. Das heißt, es ist keine Möglichkeit, das sauber zu trennen. Wenn Designer, sagen wir, 5 mm Luft zwischenhalten können, können wir diese Platine sauber von der Batteriezelle drin. Und das sind diese Gedanken, die wir versuchen, mit der Hersteller auszutauschen. Ne?
Ich habe es eingangs schon gesagt, du beschäftigst dich stark mit strategischen Rohstoffen der Zukunft. Was heißt das? Welche sind das?
Ja, Germanium, Indium oder diese seltene Erde-Reihe, das sind Elemente, die wir relativ in kleiner Menge nutzen. Aber ohne diese kleine Menge funktioniert unsere Industrie einfach nicht. Wie wir schon gesehen haben, ne, durch politischer Druck, etwas nicht mehr nach Europa fließt. Wie war die Geschichte von Erdgas? Wenn bestimmte Länder sagen, ihr kriegt diese Rohstoff nicht mehr, und dann haben wir Schwierigkeit.
Dann gibt es auch noch kritische Rohstoffe. Was versteht man darunter?
Kritische Rohstoffe sind besonders welche, die sehr schwer zurückzuholen. Ein kleines Beispiel ist Helium. Es gibt weniger Lagerstätten, und wenn dieser Helium irgendwo benutzt wird und frei gemacht wird in der Atmosphäre, in Luft, wir verlieren das von unserem Planeten von immer. Und wenn dieser Helium weg ist, das wird kompliziert. Wir schaffen Wäscheindustrie nicht mehr.
Saulo, erstmal bis dahin ganz, ganz lieben Dank für die spannenden Antworten. Lass uns mal noch auf den Claim der HRW jetzt schauen. Der heißt ja Never Stop Growing. Dafür haben wir hier im Podcast das Format Never Stop Growing und Du. Und dafür stelle ich dir drei Fragen und du antwortest bitte ganz kurz und spontan, was dir einfällt, okay?
Okay.
Was bedeutet Never Stop Growing für dich als Professor?
Ja, bedeutet, dass wir mit der Kenntnisse, die wir aufbauen, weitergehen und die Fähigkeit unserer Studis in unserer Welt, unserer Gesellschaft, was zu leisten, immer größer werden soll.
Welches Umfeld brauchen Wissenschaftler wie du, um wachsen zu können?
Freiheit von Denken und Arbeiten und der Zugang oder die Fähigkeit, Studis und forschende Personen zu motivieren. Diese beiden Sachen brauchen wir immer.
Und was macht die HRW, um wirklich jedem Wachstum zu ermöglichen?
Die HRW versucht natürlich auf solcher Motto Never Stop Growing oder dieser Unternehmergeist, Entrepreneurship Mindset, natürlich solche Fähigkeit weiterzubauen, von Freiheit, von spontan, von Kreativität zu machen. Das heißt, Herr, die HRW kriegt das schon gut hin.
Saulo, ganz, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ja, danke, Olaf. Hat mir auch Spaß gemacht, das zu antworten. Ne?
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr regelmäßig einschalten wollt, dann abonniert uns bitte. Einfach den Haken setzen und schon werdet ihr informiert, wenn eine neue Folge da ist. Und wenn ihr denkt, das ist doch auch was für meine Kommilitoninnen oder Kommilitonen oder die Kollegen spannend, dann teilt unseren Podcast bitte. Das hilft uns, da werden wir noch ein bisschen bekannter. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, euer Olaf Brinkmann.